Mögt ihr Prüfungen?
Nein, wer hat Nein gesagt?
Ja, okay. Warum nicht? Ja. Man fühlt sich so ein bisschen bedrängt.
Okay.
Also so die generelle Antwort, eher nicht so, ne? Das ist das, was ich jetzt mitbekommen habe. Aber ich meine, wir werden ständig geprüft. Ich weiß nicht, vielleicht haben einige von euch auch einfach ein Trauma aus der Schulzeit. Ich habe auch, was Prüfungen angeht, eher so gemischte Gefühle. Ich konnte eigentlich immer gut Prüfungen schreiben, deshalb habe ich die in der Schule sogar gemocht. Ich konnte dann einfach früh abgeben und dann hatte ich noch eine Freistunde und meistens habe ich am Ende auch bestanden. Aber praktische Prüfungen, naja. In Textil musste ich mal eine Puppe nehmen und das war am Ende eine 5, aber auch nur, weil meine Lehrerin gnädig war. Und meine Führerscheinprüfung war eine Katastrophe. Prüfungen, Entschuldigung. Und beim ersten Mal habe ich die Prüfung gemacht, zu früh durchgerasselt. Beim zweiten Mal habe ich dann nicht ordentlich geparkt, durchgerasselt. Und beim dritten Mal lief es ganz gut und wir waren schon auf dem Rückweg. Alle Übungen haben geklappt und ich musste noch einmal abbiegen. Ich bin die Strecke schon 20 Mal gefahren und dann nur noch geradeaus. Und dann ist mein Kopf ausgegangen und ich kann das bis heute nicht erklären. Ich habe kurz in den Gegenverkehr gelenkt. Mein Fahrlehrer hat das Lenkrad genommen, zurückgelenkt und die Prüfung war vorbei. Dann hat er mich noch böse angeguckt. Rune, was war das denn? Und der Prüfer hat hinterher geschoben, ich hätte ihm den Führerschein gegeben, aber so kann ich nicht. Ich glaube, der vierte Versuch war es dann und ich durfte endlich Auto fahren. Und das war dann schon ein Hammergefühl. Also ich habe zu Prüfungen, ja, gemischte Gefühle. Manche fallen mir leicht, andere nicht. Vor manchen Prüfungen habe ich Angst und auf manche habe ich einfach gar keinen Bock. Und durch manche lerne ich erst, was ich eigentlich leisten kann, wovon ich gar nichts wusste. Und Gott prüft uns auch. Mich auf jeden Fall. Und bei diesen Prüfungen, ja, da sind die Gefühle oft auch ähnlich gemischt. Manche von seinen Prüfungen fallen mir sehr leicht. Auf manche habe ich gar keinen Bock. Vor manchen habe ich Angst und durch manche lerne ich erst, wie Gott in der Vergangenheit schon an mir gearbeitet hat. Gott prüft uns Menschen und hat die Menschen immer geprüft. So wie Abraham. Und ich frage mich, ob Abraham auch gemischte Gefühle hatte. Er sollte seinen Sohn opfern. Er sollte ihn schlachten. Das Wort steht so in meiner Bibel, keine Beschönigung. Aber lasst uns mal am Anfang der Geschichte beginnen. Ich finde diesen Anfang nämlich klasse. Die Geschichte von Abraham beginnt ganz einfach mit einem Stammbaum. Hier wird nur berichtet, wer seine Vorfahren waren, dann, dass er eine Frau hatte, Sarah, und dann beginnt seine Geschichte, und zwar mit Gott. Gott geht auf diesen Menschen zu und es steht geschrieben, der Herr hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet sein alle Geschlechter der Erde. Keine Vorgeschichte von Abraham, keine Leistung, die er gebracht hat, nur ein Gott, der auf diesen Mann zugeht, der ihn auserwählt und mit ihm einen Bund schließt und ihn segnet. Und was für ein krasser Bund. Alle Geschlechter der Erde werden gesegnet sein in diesem Mann. Gott hatte aber auch eine Forderung an ihn. Er wollte, dass Abraham umzieht. Und das war schon keine Kleinigkeit, denn Abraham hatte mit Sicherheit ein geordnetes Leben in Ur, die Stadt, wo er aufgewachsen war. Er war ja verheiratet, hatte mit Sicherheit auch einen Job und Familie dort. Und das alles hinter sich zu lassen, das erforderte mit Sicherheit viel Mut und auch Vertrauen. Er hat sich auch nicht so ganz an das gehalten, was Gott ihm gesagt hat. Er sollte ja das Haus seines Vaters hinter sich lassen, aber er hat Lot, seinen Neffen, mitgenommen. Und dann ist er in dem Land, das Gott ihm gesagt hatte, auch nicht so lange geblieben, weil es dort eine Hungersnot gab, und ist nach Ägypten weitergezogen. Und da in Ägypten hatte Abraham Angst. Wir haben vorher darüber gesprochen, was Prüfungen in uns auslösen können. Und Angst ist eines dieser Gefühle. Und die hatte Abraham. Denn seine Frau war sehr schön und er hatte Angst, man könnte ihn umbringen, um ihm seine Frau wegzunehmen. Gott hatte Abraham zwar schon verheißen, dass er Nachkommen haben würde, aber er hatte trotzdem noch Angst. Deswegen half er nach. Er wollte überleben, um sicherzugehen, dass ihm nichts passiert. Und er belog die Ägypter, Sarai sei nicht seine Frau, sondern seine Schwester. Und ein paar Jahre später kommt dieselbe Lüge nochmal. Er hatte da immer noch Angst, man könnte ihn wegen seiner schönen Frau umbringen und er müsste vielleicht sterben. Dann bekommt Abraham keine Kinder. Er ist mittlerweile 85 Jahre alt, seine Frau 75. Beide wollen aber Kinder und ihm sind ja Nachkommen verheißen. Deshalb beschließt er mit seiner Frau gemeinsam, er soll ihnen Nachkommen mit seiner ägyptischen Magd Hagar zeugen. Gott hatte Abraham Nachkommen versprochen. Aber Abraham wartet nicht auf Gott. Deshalb zeugt er ein Kind mit einer Frau, und zwar nicht mit seiner Sarah, sondern mit einer anderen. Er hat also von Gott ein Versprechen bekommen, aber er vertraut Gott nicht so ganz. Er will jedes Mal noch ein bisschen nachhelfen und jedes Mal läuft das nicht so richtig gut. Er nimmt Lot mit und wir lesen später, dass sich die beiden streiten. Gerade unter der Gefolgschaft gab es Ärger. Deswegen sagen die zwei, wir sind Brüder, wir können uns nicht streiten und wir müssen getrennte Wege gehen. Er vertraut nicht darauf, dass Gott ihn am Leben halten wird, bis seine Prophezeiung erfüllt ist. Deshalb hilft er mit Lügen nach wegen seiner Frau Sarai. Und er bringt damit Plagen über ein ganzes Land, über Ägypten und muss sich als Gottes Auserwählter, Gott hat mit ihm einen Bund geschlossen, von einem Fremden zurechtweisen lassen und das sogar zweimal. Ich finde, Abraham gibt da gar keine so gute Figur ab. Und dann denkt er, ja, mit den Nachkommen wird es nichts mehr. Er hilft wieder nach, schwängert also eine andere Frau. Und die Folge später, die beiden streiten sich, seine Magd Hagar wird übermütig und seine Frau will Hagar und seinen Sohn rausschmeißen. Und was passiert in der ganzen Zeit? Gott bleibt Abraham treu. Er boxt ihn jedes Mal aus diesen Situationen raus und er kümmert sich auch um die rausgeschmissene Magd Hagar und um seinen Sohn Ishmael. Und immer noch hat Abraham seine Lektion nicht ganz gelernt. Gott verheißt Abraham, dass seine Frau schwanger werden wird. Und das kann er nicht glauben. Die ist alt, über 80. Die wird doch nicht mehr schwanger. Er lacht. Und er sagt zu Gott, ich habe doch schon einen Sohn, Ishmael, nimm doch den. Aber wer weiß es besser als Abraham? Der Herr. Und er schenkt ihm tatsächlich durch seine über 80 Jahre alte Frau Sarai einen Sohn, Isaak. Und er hat Abraham versprochen, durch diesen Sohn werde ich die Verheißungen, die ich dir gemacht habe, wahrmachen. Wir haben bis jetzt also die Geschichte eines gläubigen Mannes gehört, der sehr viel richtig gemacht hat in seinem Leben, der gebetet hat, Gott gefolgt ist und der Altäre gebaut hat und der Gott auch sehr viel vertraut hat, aber eben nicht so ganz. Der nämlich auch aus Angst log, der gewisse Zweifel hatte und Gottes Plan immer noch nachhelfen wollte, der gelacht hat und Gott seine eigenen Vorschläge gemacht hat, wie er denn seinen Plan erfüllen könnte. Abraham konnte Gottes Pläne einfach nicht so ganz verstehen. Deswegen hat er eigene gemacht und Gott hat ihm immer wieder gezeigt, nein, mein Plan ist gut und ich bin zuverlässig. Und jetzt, Jahre später, geht diese Geschichte weiter, als Gott beschließt, Abraham zu prüfen. Wir lesen 1. Mose, Kapitel 22, Vers 1. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham. Und hier sind wir wieder bei der Einleitung und der Frage, wie findet ihr eigentlich Prüfungen? Ich bin ganz ehrlich, die sind nicht immer toll, aber sie sind auch wichtig für uns. Und in der Bibel finde ich drei Stellen, die ich ganz kurz aufzeigen möchte, weil die uns erklären, warum die Prüfungen wichtig sind für uns. In 5. Mose Kapitel 8, Vers 2 erinnert Mose das Volk Israel an seine Geschichte. Er erinnert das Volk an den 40-jährigen Weg durch die Wüste, um sie zu demütigen und zu prüfen, damit offenbar würde, was in ihren Herzen liegt. Jetzt kann man sich die Frage stellen, ja, warum will denn Gott offenbaren, was in ihren Herzen ist? Macht er das für sich selbst? Gott kennt unsere Herzen. Er muss sich das nicht selbst offenbaren. Er tut es, um uns selber zu offenbaren, was in unseren Herzen ist. Ich kenne das von mir selber. Ich habe mal ein Auto zu Schrott gefahren, weil da ein Baum auf der Straße lag und ich wollte dem ausweichen. Ich habe dann mit einer Anwältin telefoniert und sie hat mir erklärt, gut, wenn der Baum als Hindernis auf der Straße lag, dann zahlt die Versicherung nichts. Wir müssten das so biegen, dass der Baum plötzlich runtergefallen ist. Es war ja auch windig an dem Tag und Sie sind der einzige Zeuge. Eine kurze Lüge und dafür hätte ich 3.000 Euro bekommen. Und wisst ihr was? Ich habe wirklich sehr ernsthaft darüber nachgedacht. Wenn ihr mich vorher gefragt hättet, dann hätte ich euch gesagt, für mich ist Geld zweitrangig. Ja klar, bis es dann mal drauf ankommt. Wenn ich so nicht geprüft worden wäre, dann hätte ich selber nie gewusst, was da für Gier in mir eigentlich drinnen ist. Gott prüft also unsere Herzen, um zu offenbaren, was darin ist. In Sprüche 17, Vers 3 steht, Gott läutert Herzen, so wie Silber geläutert wird. Und beim Läutern wird Silber erhitzt, damit Unreinheiten zum Vorschein kommen. Die gehen dann nach oben. Und erst wenn die an der Oberfläche sind, kann man die abkratzen und entfernen. Und genau so ist das mit den Unreinheiten in unserem Herzen. Sie müssen erst mal sichtbar gemacht werden, bevor sie entfernt werden können. Und wir müssen dafür durch Feuer gehen. Und dieses Feuer, das sind unsere Prüfungen. Und in Jakobus 1, Verse 2 bis 4 steht, dass wir durch Prüfungen reifen. Stellt euch jemanden vor, der Krafttraining macht. Wenn du eine Hantel hebst, dann musst du Gewicht haben, weil der Muskel Widerstand braucht, sonst kriegst du keine Muckis. Und genau so, wie der Muskel Widerstand braucht, um zu wachsen, brauchen wir den auch. Gott mutet uns in unserem Leben nicht zu viel zu, aber auch nicht zu wenig. Wir müssen auch noch wachsen, sonst könnten wir überhaupt nicht reifen. Und manchmal haben wir das gesehen, sehen wir nach der Prüfung erst, was Gott schon an uns getan hat. Merkt euch diese drei Dinge und dann wollen wir nach Abrahams Prüfung mal schauen, ob wir das in seine Prüfung wiederfinden. Und jetzt lasst uns die Geschichte von heute lesen. Erstmal nur die Verse 1 und 2. Und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer dar, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Das ist eine heftige Prüfung. Die schwerste in Abrahams Leben. Viele sagen, das Schlimmste, was Eltern passieren kann, ist, ihr Kind zu verlieren. Abraham sollte es nicht nur verlieren, er sollte es mit seinen eigenen Händen umbringen. Wie furchtbar. Was geht dir in dem Moment durch den Kopf? Und nebenbei ist das doch auch total absurd. Erst Gott kommst du zu mir und versprichst mir, dass du mir durch Isaak viele Nachkommen schenken und alle Völker der Erde segnen willst. Und jetzt soll ich ihn umbringen? Was ist das denn für ein Plan? Da hätte ich doch mal Grund, mich zu beschweren, oder? Abraham versteht das nicht. Wie soll er auch? Könntet ihr das verstehen, warum ihr euer Kind opfern sollt? 90 Jahre auf diesen einen Sohn gewartet und jetzt muss er sterben? Abraham hat in seinem Leben Gottes Pläne nie verstanden. Auch nicht, als seine über 80-jährige Frau schwanger werden sollte. Erinnert ihr euch? Aber damals hat er noch hinterfragt. Und jetzt hat er schon etwas gelernt. Gott ist treu und er hält sein Wort. Und Abraham hinterfragt nicht mehr. Lasst uns weiterlesen, Vers 3. Da stand Abraham am Morgen früh auf und sattelte seinen Esel. Und er nahm zwei Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak und er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, an den ihm Gott genannt hatte. Abraham diskutiert überhaupt nicht oder fragt auch nicht mehr nach. Er schweigt und er packt seine Esel, packt seine Sachen und auf geht's. Wir lesen weiter. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Am dritten Tag. Was muss das für eine Zeit gewesen sein? Mein Vater wollte mal, als ich jünger war, eine Motorradtour mit mir machen. Und meine Mutter hat mir das damals verboten. Aber ich habe mir immer vorgestellt, wie das gewesen wäre. Mal ein paar Tage nur mit meinem Vater. Und so eine ähnliche Reise muss das für Abraham und Isaak gewesen sein. Du bist 3 Tage auf Reisen mit deinem Sohn. Den ganzen Tag am Wandern. Du kümmerst dich eigentlich nur um deine Esel und hast nichts anderes zu tun, als zu wandern und zu reden. Vielleicht haben die abends ein Lagerfeuer gemacht und zusammen in die Sterne geguckt. Haben miteinander gesprochen. Sohn, gibt es da eine Frau, die du magst? Wie stellst du dir eigentlich deine Zukunft vor? Vielleicht haben sie auch über Gott und den Glauben gesprochen. Aber ich glaube, das war eine Zeit, die Verbindung stärkt und in der man zusammenwachsen kann. Und Abraham kommt mit jedem Schritt auf dieser Reise dem Ziel näher und dem Tod seines Sohnes. Und jetzt ist dieses Ziel in Sichtweite. Wir lesen weiter. Da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Die Knechte, die er mitgenommen hat, müssen zurückbleiben. Die sollen auch nicht sehen, was gleich passiert. Aber ich finde es interessant, was Abraham jetzt hinterher schiebt. Wir werden zu euch zurückkehren. Das wäre ja schon komisch, wenn Isaak dann auf dem Rückweg auf einmal fehlt, oder? Was, wenn der Knecht dann fragt, ja, wo ist denn der Isaak auf einmal hin? Aber Abraham hat gesagt, wir werden zu euch zurückkehren und er meinte das ernst. Wegen des Neuen Testaments kennen wir tatsächlich einen Teil seiner Gedankenwelt damals. Kann jemand in seiner Bibel einmal Hebräer 11 aufschlagen und die Verse 17 bis 19 lesen? Ihr dürft euch gerne melden. Also, wir haben hier gerade nochmal diese Spannung gelesen. Gott hat durch Isaak Nachkommen versprochen und jetzt soll Isaak sterben. Das ist doch komisch. Und das, was wir lesen, Abraham hatte den Glauben und das, was Abraham geglaubt hat, gut. Ich habe gelernt, Gottes Wort ist treu. Wenn ich meinen Sohn umbringe, dann wird Gott ihn zurückholen und er wird sein Wort trotzdem wahrmachen und seinen Schwur halten. Und deswegen ist das, was Abraham hier gesagt hat, auch wirklich das, was er gedacht hat. Abraham war davon überzeugt, dass er und Isaak gemeinsam zu den zwei Knechten zurückkehren werden, auch wenn er ihn umbringt. Abraham hat nicht nur gehorsam geglaubt, er hat Gott so sehr vertraut, dass er, selbst wenn er seinen Sohn umbringt, Gott sein Versprechen und die Verheißung durch Isaak wahrmachen wird. Wenn ich ihn umbringe, wird Gott trotzdem sein Wort halten, dann muss er ihn eben zurückholen aus den Toten. Er hat nicht gewusst, warum Isaak sterben musste. Er hat auch nicht verstanden, wie Gott ihn zurückholt oder wie Gott dann seine Verheißung noch wahr macht. Aber er hatte gelernt, auf Gottes Wort zu vertrauen. Er hat es mir versprochen und er wird es so machen. Wir lesen weiter, Vers 6. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und sie gingen beide miteinander. Vater und Sohn gehen gemeinsam weiter. Isaak mit dem Holz auf dem Rücken, Abraham mit dem Feuer. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham, mein Vater, und er antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist das Feuer und Holz, wo ist aber das Lamm zum Brandopfer? Und Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Ja, jetzt fällt Isaak zurecht auf, wir wollen doch ein Tier opfern gehen. Wo ist denn das Tier? Und Abrahams Antwort an der Stelle wirkt so, als ob er der Frage ausweichen wollte. Er weiß ja, eigentlich ist Isaak das Opfer. Aber das kann er ihm natürlich nicht sagen. Und trotzdem denke ich nicht, dass Abraham hier an der Stelle der Frage ausweichen wollte. Gott wird für ein Lamm sorgen. Das hat er nicht einfach nur gesagt, um Isaak zu beruhigen. Das ist eine tiefe Lehre, die Gott Abraham durch sein Leben gezeigt hat. Abraham wollte für die Sachen immer selber sorgen. Die Ägypter bringen mich vielleicht um, besser ich beschütze mich selbst, indem ich sie anlüge. Ich brauche noch einen Nachkommen, damit sich Gottes Prophezeiung erfüllt. Besser ich zeuge noch einen mit einer Frau, die eigentlich gar nicht meine ist. Gott verspricht mir den Sohn Isaak. Besser ich mache ihm den Vorschlag, Ishmael zu nehmen. Er hat immer gesehen, Gottes Plan ist gut und seine Verheißung an mich auch, aber ich muss dem noch ein bisschen nachhelfen. Und jetzt hat Abraham verstanden, ich kümmere mich darum nicht selber. Wir kümmern uns nicht um das Opfer. Gott hat den Plan und er wird ihn erfüllen und er wird sich kümmern. Wir müssen dafür nicht sorgen. Und so gehen sie gemeinsam. Wir lesen weiter. Und als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort einen Altar und schichtete das Holz darauf und er band seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Abraham bindet Isaak fest. Und diese Szene müssen wir uns vielleicht anders vorstellen, als man das beim ersten Lesen vielleicht tut. Auf jeden Fall anders, als ich es beim ersten Lesen vorgestellt habe. Ich habe nämlich gedacht, Isaak war ein kleines Kind. Bei Vater und Sohn war das einfach das erste Bild in meinem Kopf und außerdem wird ja in Vers 5 und später auch in Vers 12 nochmal von dem Knaben gesprochen. Und wenn wir im Deutschen von einem Knaben sprechen, dann ist er vielleicht maximal 12 Jahre alt. Es spricht aber sehr viel dagegen, dass Isaak hier ein kleines Kind war. Alleine schon, dass die zwei auf einen Berg gelaufen sind und Isaak hat das Holz auf seinem Rücken getragen. Das war eine Menge Holz, die mussten damit einen ganzen Altar bauen. Das kann kein Kind einen Berg hochtragen. Und zu diesem Wort Knabe müssen wir jetzt mal eine Wortstudie machen, auch wenn ich das eigentlich nicht so gerne mache. Aber das Wort Knabe im Hebräischen ist Na'ar und das kann vieles heißen, auch junger Mann. Zum Beispiel wird später in der Bibel Absalom, das ist ein Sohn von David, als er schon ganz erwachsen war und Kinder hatte, definitiv erwachsen, in 2. Samuel 18,5 auch Na'ar genannt. Knabe heißt also nicht gleich kleines Kind. Wir dürfen das nicht so lesen. Und in unserem Fall unterstreicht das wahrscheinlich nur die Stellung, dass Isaak der Jüngere von den beiden ist. Und jetzt lasst uns diese Szene nochmal neu vorstellen. Mit dem Wissen, Isaak war ein junger Mann, kräftig genug, eine Menge Holz auf einen Berg zu schleppen. Und Abraham war ein über 100 Jahre alter Mann. Eben hat der Sohn noch nach dem Opfer gefragt und jetzt ist keines da. Er muss selbst geopfert werden. Aber könnt ihr euch das vorstellen, dass ein über 100-jähriger Mann einen jungen Mann überwältigt und da festbindet? Ich kann das nicht. Ich denke, Isaak ist freiwillig auf den Brandopferaltar gegangen, da er seinem Vater vertraut hat, genauso wie dieser Gott vertraut hat. Und für Abraham rückt der furchtbarste Moment seines Lebens näher. Er glaubt fest, dass Gott Isaak zurückholt, aber er muss trotzdem seinen eigenen Sohn mit dem Messer töten. Was glaubt ihr, wie er sich gefühlt hat? was ist ihm vielleicht durch den Kopf gegangen? Jetzt ist es soweit. Kein Zurück mehr. Und Abraham streckte seine Hand aus und fasste das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Es fehlt nur ein Stoß. Abraham muss die Bewegung seines Armes nur zu Ende führen und sein Sohn stirbt. Abraham wurde in seinem Leben oft geprüft. Wir haben nach der Einleitung darüber gesprochen, warum Gott Menschen prüft. Die Prüfungen offenbaren unser Herz. Wurde Abrahams Herz in seinem Leben offenbart? Was meint ihr? Ja? Wurde Abrahams Herz durch die Prüfungen in seinem Leben offenbart? Ja, ich denke auch. Am Anfang seines Lebens waren es Lügen, Zweifel und Ängste. Und jetzt in dieser Prüfung? Was wurde offenbart? Sind die Unreinheiten an die Oberfläche gekommen, damit er gereinigt werden kann? Die sind an die Oberfläche gekommen und er wurde verändert. Das ist nicht mehr derselbe Abraham wie vorher. Und ist Abraham durch die Prüfungen und den Widerstand gereift? Wir lesen das in dieser Geschichte. Vorher hat er nachgeholfen und dachte, die Pläne von Gott sind gut, aber ich muss da ein bisschen noch selber was machen. Ich muss da mich darum kümmern. Einfach weil er Gott nicht verstehen konnte. Wie soll das funktionieren? Jetzt ist er reif genug für die schwerste Prüfung seines Lebens, Gott so weit zu vertrauen, dass er seinem eigenen Sohn ein Messer ins Herz stechen würde. Abraham musste über 100 Jahre alt werden und ein Leben voller Erfahrungen sammeln, um das zu begreifen. Ich verstehe Gott nicht. Ich verstehe auch nicht, warum ich meinen Sohn opfern muss. Ich verstehe nicht, warum gerade mir diese schwere Aufgabe erlegt wird. Ich verstehe nicht, warum mein Kind Schmerzen leiden muss. Und ich verstehe nicht, wie Gott sein Wort halten wird. Aber ich weiß, er wird es halten und darauf vertraue ich. Und genau in diesem Moment, als Abraham Gott sein Kind vollständig anvertraut, sogar bis in den Tod, greift Gott wieder in diese Szene ein. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham! Und er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm gar nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest, weil du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast, um meinetwillen. Alles läuft auf diesen Moment zu, in dem Isaak sterben sollte, aber er wird stattdessen verschont. Und auch Abraham wird verschont, denn er muss seinem Sohn nichts antun. Abraham hat diese schwerste Prüfung seines Lebens bestanden, weil Gott ihn vorher durch sein Leben dafür geformt hat. Und dieser Engel des Herrn, viele Ausleger sehen in ihm den präexistenten Christus. Ich könnte das jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Und ich habe mich mit dieser Theologie auch nicht so weit auseinandergesetzt. Was ich aber aus diesem Text rausgelesen habe, Gott spricht hier wirklich selbst mit Abraham. Und ich denke, das ist wichtig. Der Engel des Herrn sagt: Du hast mir deinen Sohn nicht vorenthalten. Und Abraham hat es nur für Gott getan. Und dieser Engel des Herrn sagt: Nun weiß ich. Ist das nicht ein bisschen komisch? Hat er jetzt was gelernt? Oder ist Gott eigentlich allwissend? Frage wieder an euch. Wusste Gott vorher, dass Abraham bereit war, seinen Sohn für ihn zu opfern? Sind wir uns einig? Warum sagt Gott das dann hier so? Und warum musste diese Geschichte überhaupt passieren? Das hätte man sich doch sparen können, oder? Der Sohn musste am Ende auch nicht sterben. Gott kannte Abrahams Herz schon. Warum hat er ihn geprüft? denkt an den Anfang zurück und an 5. Mose, dass Gott unsere Herzen offenbart. Das Wissen von dem, was passieren würde, Gott wusste das. Aber das war ja nur theoretisch, es ist nicht wirklich passiert. Durch diese Geschichte ist das eine historische Tatsache geworden. Abraham hat damals auf diesem Berg gestanden, mit dem Messer über seinem Sohn, und diese Geschichte hat sein Herz offenbart, wie das damals der Israeliten in der Wüste. Das Herz wurde offenbart für Abraham und auch für uns und für jeden, der diese Geschichte liest. Und deshalb kann Gott an dieser Stelle mit Sicherheit sagen, ich weiß, weil wir es jetzt auch wissen, weil er uns das gezeigt hat. Aber hier durch diese Geschichte wurde nicht etwa ein negatives Herz offenbart, sondern hier wurde etwas Gutes offenbart. Jeder, Abraham selbst eingeschlossen, kann seine Entwicklung und das, was Gott in seinem Leben bewirkt hat, hier sehen. Wir lesen noch weiter. Vers 13. Da erhob Abraham seine Augen und schaute, und siehe, da war hinter ihm ein Widder, der sich mit seinen Hörnern im Gestrüpp verfangen hatte. Und Abraham ging hin und nahm den Widder und brachte ihn als Brandopfer dar, anstelle seines Sohnes. Erinnert ihr euch daran? Abraham hatte es seinem Sohn gesagt. Gott wird für ein Opfer sorgen. Er hat gesagt, für ein Lamm. Das wird später auch noch wichtig. Aber er hat für ein Opfer gesorgt. Gott hat dafür gesorgt. Lasst uns noch diese Geschichte bis zum Ende lesen, Verse 14 bis 19. Und Abraham nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen, sodass man noch heute sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen. Und der Engel des Herrn rief Abraham zum zweiten Mal vom Himmel her zu, und er sprach, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr. Weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast, darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen, und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorsam warst. Und Abraham kehrte wieder zurück zu seinen Knechten, und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba, und Abraham wohnte in Beersheba. Der Berg wird also nach dieser Geschichte benannt und Gott bekräftigt nochmal seinen Bund, den er ganz am Anfang mit Abraham geschlossen hat. Und Abraham kehrt mit seinem Sohn gemeinsam nach Hause zurück. Das ist ein Happy End, oder? Was für eine schöne Geschichte von einem Mann, den Gott sein ganzes Leben lang begleitet und aus Gnade gesegnet hat. Der nicht alles richtig gemacht hat und der reifen durfte, und der für uns heute zu so einem leuchtenden Glaubensvorbild geworden ist. Und diese eine Frage hat Abraham durch sein ganzes Leben begleitet. Abraham, verlass dein Land. Vertraust du Gott? Hungersnot. Vertraust du Gott? Sarah ist unfruchtbar. Vertraust du Gott? Deine Frau soll mit 90 Jahren schwanger werden. Vertraust du Gott? Opfere deinen Sohn. Vertraust du Gott? Binde deinen Sohn an den Altar. Vertraust du Gott? Heb das Messer. Vertraust du Gott? Kennst du diese Frage in deinem Leben? Du bist schwer krank? Vertraust du Gott? Du wartest seit Jahren auf einen Partner zum Heiraten? Vertraust du Gott? Deine Ehe steckt momentan in einer Krise? Vertraust du Gott? Du betest seit Jahren für deine Familie? Vertraust du Gott? Du findest keine Arbeit. Wie soll ich meine Familie ernähren? Vertraust du Gott und seinem Plan für dich? Hast du vor jedem Frauenarzttermin Angst, es könne schlechte Nachrichten zu deinem ungeborenen Kind geben? Machst du dir Sorgen um deine beiden Kinder und deine Ehefrau? das bin ich selber, vertraust du Gott. Kannst du denn Gott überhaupt vertrauen? Abraham konnte es, denn Gott hat ihm seine Treue immer wieder bewiesen. Aber hat euch diese Geschichte heute nicht an irgendwas erinnert? Was ist das für ein Bild? Der Vater muss seinen einzigen geliebten Sohn opfern. Vers 2. Vater und Sohn gehen den Weg gemeinsam, verbunden. Verse 6 und 8. Der Sohn trägt das Holz auf seinem Rücken, so wie Jesus das Kreuz zur Opferstätte. Was für ein wunderschönes Bild. Vers 6. Der Sohn geht freiwillig mit und lässt sich opfern. Vers 9. Und jetzt kommt der große Unterschied. Keiner greift ein, um den Sohn zu retten. Gott hätte eingreifen können, damit Jesus nicht stirbt, aber er tat es nicht. Gott hat damals Abraham nicht zugemutet, seinen Sohn zu ermorden. Es gab stattdessen den Widder als Stellvertreteropfer. Aber Gott war bereit, das selber auf sich zu nehmen, seinen eigenen einzigen geliebten Sohn zu geben, weil er dich liebt. Dieser Sohn ist dein Stellvertreteropfer, das Opfer für deine Sünden. Wenn ich dich jetzt also frage, kannst du diesem Gott vertrauen? Ja. Warum kannst du ihm vertrauen? Weil er dir seine Liebe schon bewiesen hat. Er hat sie dir gezeigt durch dieses größte Opfer, das er gebracht hat. Kannst du also durchhalten und auf den richtigen Partner warten? Kannst du Gott in schweren Zeiten wie Krankheit treu bleiben? Kannst du ihm deine Familie voll und ganz anvertrauen? Kannst du ihm deine Ehe anvertrauen und deinen Beruf? Du musst nicht immer alles verstehen, was passiert. Das hat Abraham auch nicht. Aber vertraust du Gott? Wo stellt sich diese Frage in deinem Leben? Wenn du fällst, dann kannst du dir sicher sein, dass Gott dir weiter treu bleibt. Dort in Moria begann Abraham eine Geschichte jahrelangen Opferns. Hier auf diesem Berg in Moria wurde später der Tempel in Jerusalem gebaut und dort vor den Toren wurde diese Geschichte jahrelanger Opfer durch Jesus Christus vollendet. Was bedeutet diese Geschichte für dein Leben? Wie weit bist du bereit zu gehen, weil du weißt, wie weit Gott für dich gegangen ist? Und jetzt mal ganz ehrlich, vielleicht musst du dafür auch gar keine großen Taten vollbringen, so wie Abraham. Vielleicht reicht es aus, wenn du heute Abend deine Bibel aufschlägst, liest und anschließend mit deinem Gott sprichst. Und denk daran, Abraham ist oft gefallen. Wenn dir das passiert, dann ist dein Gott dir weiterhin treu. Lass uns noch gemeinsam beten. Ja, dass er mein eigenes Herz so sehr getroffen hat. Ich bitte dich darum, dass du das Wort wirken lässt in meinem Herzen, dass ich es nicht einfach vergesse. Und Herr, dass du mir, aber dass du uns allen die Kraft schenkst, dir ganz fest zu vertrauen, auch in diesen Zeiten, in denen wir es nicht verstehen. Wir haben von diesem großen Mann gelesen, der auch so vieles nicht verstehen konnte, aber der durch sein Leben gelernt hat, auch wenn ich dich nicht verstehe, darf ich dir vertrauen. Danke dir für diese Geschichte. Amen.